Morgen treffen sich in vielen Kirchen Menschen. Und früher war es üblich, wenn sie das gemacht haben, dass sie sich gegrüßt haben mit zwei Texten aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 24. Kapitel. In 24,6 heißt es, Christus ist auferstanden, und in Vers 34 heißt es, nachdem die Emmaus-Jünger das erlebt haben, ihr braucht gar nicht mit aufschlagen, ich möchte es erstmal nur erwähnen, er ist wahrhaftig auferstanden. In dieser Zeit haben viele Leute die Chance zu erfahren, dass es die Botschaft von Jesus gibt. Im Fernsehen laufen auch wieder Filme, wie jedes Jahr zur Osterzeit, und zu hören, dass Jesus auferstanden ist. Ich vermute, dass die meisten von euch hier sind, weil sie das auch glauben. Dass Jesus auferstanden ist. Aber das ist das eine, das zu hören, Jesus ist auferstanden und erlebt. Und das andere, was heißt denn das für mich praktisch in meinem Leben? Wir waren hier vorhin im Bibelgespräch. Wir haben uns hauptsächlich um den Anfang des Lukas-Evangeliums, das erste Kapitel, darüber nachgedacht und nebeneinander gestellt diese beiden Geschichten, wie Zacharias den Engel im Tempel sieht und erfährt und wie es ihm dann ergeht. Und daneben die Geschichte von Maria, wie ihr der gleiche Engel Gabriel begegnet und wie sie damit umgeht. Und dann habe ich gefragt, wem von euch ist schon ein Engel erschienen? Mir auch noch nicht. Ja, das ist nett. Jesus ist auferstanden. Und wir lesen alle diese spannenden Geschichten in der Bibel. Aber was hat das denn ganz praktisch mit uns zu tun? Wie sieht das denn konkret in unserem Alltag aus? Und was ist dann, wenn Herausforderungen kommen? Ich habe gerade eine Herausforderung. Das ist vielleicht eine relativ kleine, aber sie ist schon ärgerlich. Mich hat gerade jemand angerufen, weil ich habe mich schon sehr gefreut. Wir haben eine Anzeige aufgegeben für eine Wohnung. Und es ist nicht einfach, für eine fünfköpfige Familie Wohnraum zu finden, der auch so ein bisschen passt. Ist auch nicht so viel Angebot. Und es rief mich jemand an und sagte, ich hätte ein Haus zu vermieten. Da waren wir, ich habe es mir erst alleine angeschaut, wir sind als ganze Familie dort gewesen. Er hat uns zugeschickt, was das kostet, und es ist erstaunlich preiswert, weil er es selber bewohnt hat und es eigentlich nicht nötig hat zu vermieten. Er zieht da aus und er möchte es weiter vermieten. Wir haben vereinbart, dass wir uns am Mittwoch treffen, um dann alles klar zu machen mit Mietvertrag und Ähnlichem. Wir haben uns als Familie schon gefreut und darauf eingestellt, endlich Perspektive, weil es geht bei uns auch so ein bisschen rund jetzt langsam. Mein ältester Sohn hat einen Ausbildungsplatz hier in Hamm gefunden. Der wohnt jetzt schon zusammen mit mir hier, aber nur in dieser vorübergehenden Bleibe. Und er möchte natürlich, dass wir hier bald auch alle als Familie sind. Und eben kam der Anruf, wir kriegen es doch nicht. Und jetzt sind wir wieder ins Ungewisse, weil es im Moment nichts auf dem Markt gibt, was passt. Weil eine Dreizimmerwohnung ist für eine fünfköpfige Familie ein bisschen zu klein. Wie gehst du um mit Herausforderungen? Was machst du dann? Oder es wird jemand krank. Der Herr ist auferstanden. Ich suche erstmal alle Ärzte auf. Der Herr ist auferstanden. Die Ärzte können nicht helfen. Dann suche ich alles, was ich an irgendwelchen Alternativheilmethoden finden kann. Ich lese in meiner Bibel, dass wir einen mächtigen Gott haben. Meine Bibel ist voll mit Engelbegegnungen, Begegnungen Gottes mit den Menschen, Reden Gottes, Zeichen und Wunder. Allein die ganze Auferstehungsgeschichte ist ein einziges Wunderzeichen, dass einer, der auf grausamste Art und Weise hingerichtet wird, während er noch am Kreuz hängt, dreistündige Sonnenfinsternis, Erdbeben, Gräber tun sich auf, welche, die gestorben sind, werden lebendig. Und er selber auch, nach 3 Tagen. Und er wird nicht nur lebendig, der erscheint dann auch noch. Und taucht immer wieder auf, bis zu 500, sagt Paulus, gleichzeitig ist er erschienen. Ja, und dann kommt deine Herausforderung. Der Herr ist auferstanden. Und wir fangen an, in wilden Aktionismus zu fallen. Ein junges Mädchen, 14 Jahre, hatte Angst. Angst vor dem Weltende, Angst, ob Gott sie angenommen hat. Immerhin mit 14 hat sie sich darüber Gedanken gemacht. Lebensangst, totale Lebensangst. Ich lese vor, was sie erlebt hat. Ich hatte einen Traum. In diesem Traum schien ich in tiefster Verzweiflung dazusitzen und das Gesicht mit den Händen bedeckt über Folgendes nachzudenken. Wenn Jesus hier auf der Erde wäre, würde ich zu ihm gehen, mich ihm zu den Füßen werfen und ihm alles erzählen, was mich gerade belastet. Er würde sich nicht von mir abwenden, er würde Mitleid mit mir haben und ich würde ihn lieben und ihm immer dienen. Da öffnete sich die Tür. Und eine Person, unbeschreiblich und großartig anzusehen, trat ein und sie blickte mich mitleidig an und sagte: Möchtest du Jesus gerne sehen? Er ist hier. Und wenn du willst, kannst du ihn sehen. Nimm alles, was du hast und folge mir. Ich hörte dies mit unaussprechlicher Freude, raffte froh meinen kleinen Kram zusammen, alles, was mir so lieb und wert war, und folgte meinem Führer. Er führte mich zu einer steilen, aber offenbar schwachen Treppe. Und als ich anfing, die Stufen hinaufzugehen, da erinnerte mich und ermahnte mich immer wieder, dass ich meine Augen nach oben gerichtet halte, damit ich nicht schwindelig würde und falle. Viele andere, die Stufen heraufgestiegen waren, fielen, ehe sie oben angekommen waren. Endlich erreichten wir die letzte Stufe und standen vor einer Tür. Mein Führer wies mich an, hier alle Sachen liegen zu lassen, die ich mitgebracht hatte. Und es fiel mir ganz leicht, ich habe sie einfach hingelegt. Und dann öffnete er die Tür und sagte, ich soll eintreten. Im nächsten Augenblick standen wir vor Jesus. Es war so wunderbar, ihn anzusehen. Es war überhaupt kein Missverständnis möglich. Solch ein strahlender Ausdruck von Liebe, von Größe, der konnte keinem anderen gehören. Er schaute mich an und ich wusste sofort, dass ihm alles, was so in meinem Leben mich gerade bewegte, alle meine inneren Gedanken und alle meine Gefühle, dass er sie kannte. Ich versuchte, mich vor seinem Blick zu schützen, da ich nicht imstande war, die Augen, die mich anschauten, zu ertragen. Aber er kam lächelnd näher, legte seine Hand auf meinen Kopf und sagte, hab keine Angst. Und seine Stimme klang so wunderbar, dass mein Herz mit ganz tiefem Frieden und Freude erfüllt wurde. Auf eine Art und Weise, wie ich es vorher noch nie erlebt habe. Ich war so glücklich, ich brachte kein Wort hervor. Von diesem unbeschreibbaren Glück überwältigt, sank ich auf meine Füße nieder und ich fiel hin. Und während ich da lag, zogen wunderbare, herrliche Szenen an mir vorüber. Ich schien die Sicherheit und den Frieden des Himmels erreicht zu haben. Endlich kehrte meine Kraft wieder zurück und ich erhob mich. Jesus schaute mich immer noch mit liebevollen Augen an. Und er lächelte mich an, das tat mir so wohl. Seine Gegenwart erfüllte mich mit heiliger Ehrfurcht und unaussprechlicher Liebe. Dann öffnete mein Führer wieder die Tür und wir gingen beide hinaus. Und er sagte mir, dass ich all die Dinge, die ich dort liegen hatte, liegen lassen, wieder mit mir nehmen sollte. Und als ich dies getan habe, gab er mir noch ein grünes, festes Wollknäuel. Und er sagte mir, dies an mein Herz zu legen. Und wenn ich es wünsche, Jesus wiederzusehen, dann sollte ich es herausnehmen und so viel wie möglich davon aufrollen. Aber er warnte mich, nicht zu lange damit zu warten, damit es sich nicht verknote und es schwer sei, es wieder aufzurollen. Ich legte das Knäuel an mein Herz und stieg freudig die Treppe hinunter. Ich lobte den Herrn und erzählte allen, denen ich begegnete, wo sie Jesus finden könnten. Dieser Traum gab mir Hoffnung. Das grüne Knäuel war für mich der Glauben und in der Dunkelheit meiner Seele begann es hell zu werden. Wie schön und einfach war es, Jesus zu vertrauen. Kennt jemand die Geschichte? Das ist von Ellen White. 14 Jahre alt war sie, als sie dieses Erlebnis hatte. Mit 14 Jahren hat sie ein Erlebnis, dass sie Jesus begegnet. Ganz real. Und Jesus teilt ihr in diesem Erlebnis mit, dass er möchte, dass sie immer wieder kommt und ihm immer wieder begegnet. Es hat ihr ganzes Leben verändert. Wir wissen, dass sie ein Mensch war, der Zeit ihres Lebens ganz eng mit Jesus verbunden war. Das eine ist, all das zu glauben, was wir in der Bibel lesen. Das andere ist, wie sieht es in meiner Praxis aus? Ich habe manchmal das Gefühl, alles, was wir, oder vieles von dem, was wir dort lesen in der Schrift, nehmen wir mal jetzt diesen Aspekt über Jesus begegnen. Das war damals. Das ist nur Maria passiert, das ist nur Zachäus passiert. Ja, Paulus hatte die große Gnade, dem ist das passiert. Jesus lebt. Und dass Jesus lebt, heißt, dass man ihm begegnen kann und er will uns auch begegnen. Wenn du wirklich Jesus begegnest, stell dir mal theoretisch vor, ich wünsche mir, ihr habt schon so eine Jesus-Begegnung gehabt, aber wenn du sie noch nicht gehabt hast, aber stell dir vor, du würdest sie haben, was würde sich in deinem Leben verändern? Kann man überhaupt, erzählt der Pfarrer, so wie es in dem Artikel stand, ja, ich finde das ganz nett, was die Zeitung dann daraus macht, aus Pressemitteilungen, die sie kriegt. Ich hätte es selber nicht so formuliert, aber wir werden dann zum Pfarrer. Ist auch gut, habe ich kein Problem mit. Stimmt das überhaupt, was der Pfarrer da sagt? Kann man Jesus begegnen? Ich möchte im Überflug ein paar Geschichten aus der Bibel mit euch anschauen. Die eine steht, bevor wir die anschauen, noch was ganz wichtig. Wenn ich diese Geschichte von Ellen White lese, und ich nehme sie ernst und ich glaube, dass sie das erlebt hat, was sie hier aufgeschrieben hat. Wenn ihr richtig zugehört habt, hat sie gesagt, diese Treppe war nicht nur für sie. Da sind auch andere. Und sie hatte den Auftrag, allen davon zu erzählen, dass es diesen Ort gibt, an dem man Jesus begegnen kann. Also wenn wir sie fragen würden, sie würde sagen, auf jeden Fall kann man Jesus begegnen. Und die eine Frage habe ich damit auch schon beantwortet, nämlich war das nur für sie? Ganz klar, nein. Jesus möchte jeden begegnen. Als erstes lade ich euch ein, kurz Lukas 19 aufzuschlagen. Da ist die Geschichte von Zachäus. Kannst du sagen, ist ja ganz einfach. Zachäus hat ja auf der Erde, als Zachäus auf der Erde war, war Jesus ja als Mensch hier auf dieser Erde. Trotzdem sind da ein paar ganz wichtige Dinge drin. Und ich glaube, oder ich bin überzeugt davon, diese Geschichten stehen nicht einfach nur in der Bibel, um uns zu sagen, wie war es denn damals? Die haben auch was mit uns heute zu tun. Zachäus ist ein Mensch, der erfährt, dass Jesus durch die Stadt Jericho hindurchkommen soll. Da heißt es ab Vers 3, er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus ist, macht sich auf den Weg, aber weil er klein ist, stehen ihm die Leute im Weg und er kommt nicht ran. Dann überlegt er, wo wird Jesus aufkreuzen, rennt vor, hier muss er vorbeikommen und klettert im Nadelstreifenanzug auf einen Baum, weil er so sehr den Hunger hat, Jesus zu begegnen. Jesus kommt, schaut zu ihm hinauf und redet ihn an. Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Auch Jesus möchte Zachäus begegnen. Und diese Begegnung macht etwas in dem Leben von Zachäus. Herr, ich verspreche dir, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen, und wenn ich jemand zu viel weggenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Das eine ist zu glauben, dass es Jesus gibt. Das zu glauben, dass er das getan hat. Er hatte ja schon bei Sicherheit was gehört, der Zachäus, von Jesus, was er alles so getan hat. Das eine ist es zu glauben, das ist gut. Und Jesus sagt auch, selig, der nicht sieht und trotzdem glaubt. Aber es ist trotzdem eine andere Nummer, Jesus begegnet zu sein. Eine zweite Geschichte, Markus 10. Interessanterweise auch wieder Jericho, ab Vers 46. Jesus zieht wieder durch Jericho hindurch. Und da gibt es eine Menge Leute. Und auf einen wird unsere Aufmerksamkeit gelenkt. Bartimäus heißt der sitzt am Straßenrand. Auch der hat eine Menge von Jesus gehört und offensichtlich glaubt er auch, dass das, was er über Jesus gehört hat, stimmt. Als er hört, dass Jesus vorbeikommt, da fing er an, laut zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da hat er übrigens mehr Erkenntnis als die anderen. Er spricht nämlich Jesus mit seinem messianischen Titel an, Sohn Davids. Das ist der Einzige, der das macht, nur er, der Blinde. Und er erlebt was Ähnliches wie Zachäus. Die Leute sagen, halt doch die Klappe, der kümmert sich nicht um dich. Und was macht er? Vorlaufen kann er nicht, weil er weiß ja nicht wohin. Er ruft nur noch lauter. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich, meint er. Und Jesus bleibt stehen. Lässt ihn kommen. Und fragt ihn, was willst du, dass ich dir tue? Und der Blinde sagt, Rabuni, ich möchte wieder sehen können. Und er sagt, geh hin. Dein Glaube hat dich geheilt. Und ich finde es schön, wie heißt, im gleichen Augenblick konnte er sehen und folgte Jesus auf seinem Weg. In der Geschichte von Ellen White, was sie so berichtet, heißt es, sie kriegt ja dieses Wollknäuel am Ende, dass sie es jederzeit zurückkommen kann, um Jesus zu begegnen, wenn sie dieses Knäuel abwickelt. Und sie soll nicht zu lange warten damit, weil das sonst sich verheddern könnte. Und wer mal so ein Wollknäuel in der Tasche hatte längere Zeit und das hat sich so richtig verknotet, das kriegt man gar nicht mehr so richtig auseinander, wenn überhaupt. Stell dir vor, du begegnest Jesus und du folgst ihm so, dass du ihn nicht mehr aufhörst zu sehen. Jesus hat gesagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Der hat den Vater ständig vor Augen gehabt. Bartimäus erlebt genau das. Und auch er erlebt, er begegnet, vorher war es Glaube. Und der Glaube war stärker als der vieler andere, weil er Jesus erkannt hatte als der, der ist. Und dann war es Schauen. Und dieses Begegnen, dass er Jesus begegnet ist, hat sein Leben im doppelten Sinne verändert. Er konnte richtig wieder, also mit seinen physischen Augen sehen, aber er war eben ab dann ganz bei Jesus. Und nicht nur vom Hören sagen bei Jesus. Wer von euch möchte das gerne erleben, Jesus zu begegnen? Das freut mich. Ich weiß und ich glaube, dass das möglich ist und dass Jesus das mehr möchte als wir. Aus diesen zwei Geschichten werden wir uns noch ein bisschen mehr anhören. Ich bin noch nicht am Ende. Aber so viel möchte ich schon festhalten. Aus diesen zwei Geschichten lerne ich verschiedene Dinge. Das erste ist, was haben der Zachäus und der Bartimäus gemeinsam? Ja? Glaube? Ja? Was noch? Total großen Hunger. Beide haben so eine Sehnsucht, Jesus zu begegnen. Das zweite, was sie gemeinsam haben, was erleben sie denn in ihrem großen Hunger? Widerstand. Zachäus, die Leute lassen ihn nicht durch. Diesen da, diesen Oberzöllner, den Hauptsünder, der hat hier nichts zu suchen. Und Bartimäus, so ein Blinder, Blindheit galt als Gottesstrafe. Der hat sowieso da gar nichts bei Jesus zu suchen. Der soll schön weit wegbleiben. Beide erleben Widerstand. Und bei beiden ist der Hunger, Jesus zu begegnen, so stark, dass sie sich davon nicht aufhalten lassen. Wenn du Jesus begegnen möchtest, so verstehe ich es zumindest aus diesen Texten, dann ist es wirklich, näher deinen Hunger in deiner Seele und lass ihn dir nicht nehmen. Rechne damit, dass es Widerstände geben wird, dass sich Leute in den Weg stellen. Und wer hat sich denn in den Weg gestellt? Die Leute aus den eigenen Reihen, die dir eigentlich Gott hätten kennen müssen. Das eigene Volk Gottes hat sich in den Weg gestellt. Aber lass dich davon nicht abhalten. Jesus möchte auch dir begegnen. Und ich glaube nicht, dass das nur, wenn ich diese Geschichte von Ellen White lese, dass das nicht nur was für sie war, sondern so wie sie es beschreibt, nochmal, das ist auch für dich und für mich. Und noch ein spannender Text, der deutlich macht, es ist nicht nur eine Geschichte damals, wo es um den Jesus ging, der hier als Mensch auf der Erde rumgelaufen ist. Lukas 24, daraus habe ich schon vorgelesen. Die Barbara erinnert sich vielleicht an den Text. Den habe ich nämlich zu deiner Taufe als Predigt gehabt. Da sind zwei Jünger auf dem Weg. Jesus Christus ist gefangen genommen worden. Aufs Grausamste gefoltert, ans Kreuz genagelt worden, dort gestorben, begraben worden. Jetzt ist der dritte Tag und das Grab ist leer. Die zwei seiner Jünger, nicht aus dem Kreis der 12, sondern welche aus dem weiteren Kreis, sind jetzt auf dem Weg weg von Jerusalem nach Emmaus. Total enttäuscht. Unterhalten sich miteinander, was sich zugetragen hat in diesen Tagen. Es ist manchmal lustig, wie Gott es macht. Jesus taucht auf und sie erkennen ihn nicht. Und fängt an, ich glaube wirklich, Gott hat Humor. Ja? Ich stelle mir das vor, wie er da neben den beiden hergeht und fragt, was erzählt ihr denn? Er weiß natürlich, was sie erzählen. Und dann erzählen sie ihm, weißt du denn gar nichts, was los ist da in Jerusalem? Hast du denn überhaupt nichts mitgekriegt? Bist du der Einzige? Und das erzählen sie Jesus, der da neben ihnen steht. Und dann sagt er, begreift ihr nichts? Und fängt ihnen an, die ganze Bibel zu erklären, von vorn bis hinten. Ich wäre gern dabei gewesen, alle Stellen mal zu hören aus dem Alten Testament, alles, was auf Jesus hinweist. Ich kenne schon viele, aber von ihm selber mal zu hören, wie er das erzählt. Und dann, und das ist ganz wichtig, wird es Abend. Sie sind am Ziel angekommen. Jesus drängt sich dir nicht auf. Es heißt, in meiner Übersetzung zumindest, Jesus tat so, als wenn er weitergehen wollte. Und sie drängen ihn und sagen, komm, du hast jetzt schon so viel erzählt, komm zu uns rein. Es gibt übrigens noch so eine Geschichte, wo Jesus fast vorübergegangen wäre in der Bibel. Die Jünger im Sturm. Jesus kommt auf dem Wasser und es heißt, er wollte vorübergehen. Jesus drängt sich nicht auf, in dein Leben hineinzukommen. Er drängt sich nicht auf, du musst ihm nicht begegnen. Es muss auch dein Wunsch sein. Und dann gehen ihnen die Augen auf. Und sie erkennen ihn, er zeigt sich ihnen. Und hier ist das der auferstandene Christus, der nach dem Tod als ein Hinweis, dass Jesus auch heute noch uns begegnet. Und wir lesen auch gerade bei Paulus, und ich habe es schon erwähnt, wir wissen ja, dass er den Jüngern ganz vielen begegnet ist, aber sogar 500 auf einmal. Und wer es noch nicht glaubt, dass Jesus auch nach der Himmelfahrt uns noch begegnet, was ist denn passiert in Damaskus? Als Paulus auf dem Weg nach Damaskus war. Und wenn ihr mal lest, das ist total spannend, in dieser Begegnung sagt Jesus Paulus, dass er ihm noch mehrfach begegnen wird. Lest mal in Apostelgeschichten das Damaskus-Erlebnis nach. Das war nicht das einzige Mal, es ist nur das einzige Mal, was uns berichtet wird. Und wir lesen auch im 1. Korintherbrief, dass Paulus sagt, dass er im dritten Himmel gewesen ist. Gilt das nur für Paulus? Ich glaube nicht. Trotzdem mag jemand sagen, naja, das war damals. Und wieso haben die Jünger ihn nicht gesehen? Ich habe eine Predigt gehört und ich möchte euch nur erzählen, was ich da gehört habe. Macht damit, was ihr wollt, aber ich finde das total faszinierend. Ein Verkündiger in Malaysia unterwegs, einem muslimischen Land. Das ist nicht so wie hier, dass die so eigene Kirchengebäude haben, um sich zu treffen zu können und den Frieden versammeln. Das, in diesem Land ist es nicht erlaubt, dass Christen oder christliche Gemeinden eigene Gebäude haben. So hat ein Geschäftsmann einen Saal gemietet und dann einfach an eine Gemeinde weitergegeben. 800 Leute treffen sich dort. Kurz bevor die Veranstaltung geht, hat er den Eindruck, dass Gott zu ihm sagt, bitte mich um ein Zeichen für den heutigen Abend. Da er schon ziemlich viel mit Gott erlebt hat, hat er gesagt, weißt du was, Gott, was ich mir wünsche für den heutigen Abend ist, dass Jesus, dass du persönlich erscheinst und alle dich sehen. Und das hat er dem Pastor der Gemeinde mitgeteilt, er war Gastsprecher in dieser Gemeinde und er sagte, ja, das wollen wir glauben, dafür beten wir und das glauben wir, dass das heute geschieht. Und sind voller Euphorie in die Versammlung gegangen. An diesem Abend regnete es in Strömen. Dieses Gebäude ist ein Bürogebäude gewesen, auch bewacht mit Zaun und Pforte. Einer der Ältesten war mit dem Wächter unten an der Pforte. Es kommt ein Mann. Dieser Mann sieht aus, als wenn er überfallen worden, zusammengeschlagen, ausgeraubt, wäre klatschnass, ziemlich übel zugerichtet. Und er kommt hin zu dieser Pforte und sagt, darf ich reinkommen? Ich möchte gerne an der Veranstaltung teilnehmen. Und der Älteste sagt, ja, kein Problem, aber so wie Sie aussehen, müssen wir erst mal gucken, dass wir ein paar trockene Sachen für Sie finden. Und sie fahren mit dem Fahrstuhl hoch in das Gebäude rein. Und er ist ein bisschen seltsam, weil er sagt, hier ist ein Bad, da können Sie sich umziehen. Ich gucke, dass ich was Neues finde. Und er sagt, nee, das Bad gefällt mir nicht, da möchte ich nicht rein. Dann gehen Sie zum zweiten Bad, das ist ja ein großes Bürogebäude, das gefällt ihm auch nicht. Erst das dritte Bad, sagt er, ja, okay, da bin ich. Und dann geht er auf die Suche. Es muss wohl trotzdem vielen Regen relativ warm gewesen sein. Also er findet irgendwo ein schwarzes T-Shirt und eine Tasse Kaffee, denkt er, die kann er auch noch gebrauchen, kommt zurück zu diesem Mann. Und dieser Mann sagt, nee, schwarz trage ich nicht und Kaffee mag ich nicht. Ist übrigens gut für Adventisten zu wissen. Ne? Stell dir das vor, du willst jemand helfen. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, ich habe sowas auch schon mal erlebt. Und der, den du helfen willst, macht dir noch Vorschriften. Nee, das ist mir nicht gut genug und das ist mir auch nicht gut genug. Und nee, also zwar trockene Klamotten, aber schwarz trage ich nicht. Und boah, nee, also... Der Älteste war sehr liebevoll, ist also nochmal losgegangen, findet ein rotes T-Shirt und eine Flasche Wasser. Kommt zurück und dieser Fremde sagt, ja, rot liebe ich. Und als er sich auszieht, sein Körper sieht aus, so beschreibt er das, als wenn er durch einen Fleischwolf gedreht worden ist. Ach so, ich habe noch vergessen, er hat eine Brille getragen auch noch. Und sein Kopf hat auch so... Löcher, wo Blut raustropft. Ziemlich übel zugerichtet. Jedenfalls ist er einigermaßen trocken und er geleitet ihn in den Saal rein und setzt sich mit ihm hin. Der Vortrag hat schon angefangen und sie sitzen da. Der Älteste hat sich neben ihn gesetzt. Jedes Mal, wenn der Verkündiger von vorne sagt, Jesus oder das Blut Jesu, sagt er, meint mich jemand? Und draußen tobt ein Sturm. Und immer, wenn es blitzt und donnert, murmelt er so vor sich hin, die versuchen reinzukommen, aber sie können nicht, weil ich hier bin. Und der Älteste versteht überhaupt nicht, was hier passiert. Währenddessen aber folgt er nicht sehr interessiert der Predigt, sondern dämmert vor sich hin. Die haben sich so nachher, der Pastor und der Verkündiger haben sich nachher unterhalten. Der Pastor sagt zum Verkündiger, du hast Jesus zum Schlafen gebracht, deine Predigt war so langweilig, dass er eingeschlafen ist. Und der Verkündiger sagte, nee, du hast das falsch verstanden. Der hat mir so vertraut, dass er einfach ruhen konnte, dass ich das Richtige sage. Am Ende des Gottesdienstes holen sie einen zweiten Ältesten, der von Beruf Arzt ist. Und er guckt sich den an, der dort sitzt, und sagt, wir müssen sofort einen Krankenwagen rufen. Und er sagt, nee, es ist alles in Ordnung. Und dann laden sie ein, nach vorne zu kommen, und er kann sich kaum nach vorne schleppen, weil sie vorne vor der Gemeinde für ihn beten wollen. Und dann sagt der eine Pastor, im Namen Jesu sei geheilt und steh auf. Und da hebt er sich und lächelt ihn an. Und wie das dann so ist, fragen sie ihn, und bist du Christ? Und er so, nein. Und dann haben sie irgendwas für ihn gebetet. Und die Versammlung war zu Ende und haben sie überlegt, was machen wir denn jetzt mit dem Kerl? Und haben sie ihm vorgeschlagen, wir sammeln Geld und dann rufen wir den Taxi und dann schicken wir dich im Taxi nach Hause, wo auch immer du hin möchtest. Und er sagt, nein, ich brauche kein Geld, und zieht aus der Tasche, wo offensichtlich vorher nichts drin gewesen war, ein Bündel nagelneuer Geldscheine heraus. Sie bringen ihn runter zur Pforte, der Pastor mit seiner Frau fährt schon los, der wollte mit seiner Frau noch irgendwo hin. Und während er fährt, sagt er, Gott, du hast doch gesagt, dass wir um ein Zeichen bitten sollten und dass du heute Abend persönlich erscheinen wolltest und dass alle dich sehen. Und in dem Augenblick erinnert Gott ihn an den Mann, der gekommen war. Er hält sofort an, fährt rechts an den Straßenrand, nimmt sein Handy und ruft an und ruft den Ältesten noch an, der in der Gemeinde ist, und sagt, ist er noch da? Und er sagt, du wirst es nicht glauben. Wir haben ihn runter zur Pforte gebracht und haben gerade den Telefonhörer hochgenommen, um das Taxi anzurufen. Und er ist einfach weg gewesen. 2 Stunden hat er noch in der Stadt gesucht, und der Verkündiger am nächsten Tag meinte zu ihm, du hast zwar einen Mercedes gehabt, aber auch der schafft es nicht, die Strecke zurückzulegen, wo er sich hinbegeben hat. Als am nächsten Tag der Verkündiger davon erfuhr, bekam er mit, dass Gott schallend lachte. Und er sagt, du hast doch gesagt, dass du kommst. Ja, war die Antwort. Ich hast zwar mich gefragt, ob ich komme, aber du hast auch, und dass mich alle sehen, aber das ist doch gewesen. Ich war da und alle haben mich gesehen. Aber du hast mich nicht gefragt, dass mich auch alle erkennen. Gott hat Humor. Ich glaube, mach was du willst mit dieser Geschichte. Ich glaube, dass es stimmt. Für mich ist das eine vertrauenswürdige Person. Ich kenne auch genug andere Berichte mittlerweile und eigene Erfahrungen, noch nicht auf so eine Art, aber Jesus erlebt zu haben. Sein Lächeln gesehen zu haben, seine Umarmung gespürt zu haben. Das war nicht nur für damals, zu Zeiten der Bibel. Und das ist nicht nur für ein junges Mädchen vor über 150 Jahren gewesen. Das ist für dich und für mich. Gott ist nicht nur einer, von dem wir intellektuell lesen. Wir haben uns vorhin kurz gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen Zachäus und Maria in der Geschichte von Lukas 1? Zachäus war alt, viel Lebenserfahrung. Zacharias, der war alt, viel Lebenserfahrung oder auch eben nicht Erfahrung. Und dann erscheint ein Engel, der hat zwar viel gelesen und er wusste Bescheid über all die Engelerscheinungen, die hier in der Bibel stehen, gab es ja auch schon im Alten Bund, nicht erst im Neuen. Aber das passiert doch nicht, wirklich. 9 Monate lang musste er die Klappe halten. Vielleicht hat seine Maria sich, Elisabeth sich gefreut, wer weiß. Gibt ja so Leute, die viel und gerne reden. 9 Monate mal Ruhe, keine Ahnung. Maria hat zwar auch gefragt, wie soll denn das funktionieren, dass ich schwanger werde, aber dann hat sie sich, sie hat ja auch vorher nicht darum gebeten, dass sie ein Kind kriegt. Also er hat nicht gesagt, lieber Gott, ich würde gerne mal jungfräulich schwanger werden, mach mal. Hat sie ja nicht. Da ist ja etwas in ihr Leben hineingekommen, auf das sie nicht gewartet hat. Sie hat nicht groß Fragen, also sie hat das nicht groß angezweifelt, sondern sie hat das einfach, ja, dass ein Engel, hat sich auch erstmal gefürchtet, aber sich dann ganz hinein ergeben, weil sie noch nicht so viele Vorstellungen hatte, was alles nicht geht, was alles nicht funktioniert, was alles nicht sein kann. Da war noch viel mehr Vertrauen, dass Gott immer noch so wirkt und erscheint und das meint, wie es in diesem Buch steht. Folgendes. Jesus lebt. Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Auch wenn du es noch nicht erlebt hast, aber stell dir alleine vor, Jesus möchte dir begegnen. Und ich glaube, wenn du bist, jetzt sind wir bei Zachäus oder Bartimäus, und wirklich sagst, Herr, ich glaube, dass das stimmt. und dass du auch mir begegnen möchtest, wie den beiden. Ich glaube, dass du mir begegnen möchtest wie den Emmaus-Jüngern. Ich glaube, wie Paulus, dass du mir begegnen möchtest. Und viele, viele andere Geschichten. Ich könnte unendlich aufzählen, wo Gott in der Bibel Menschen begegnet ist, im Alten und im Neuen Bund. Ich glaube, dass das auch für mich gilt. Und ich lebe in einer Kirche, die das auch eigentlich glaubt, weil sie jemand hat, der für ihre Gründung und ihre Entstehung so wichtig ist und die hat das auch erlebt. Und die sagt auch, das gilt nicht nur für mich. Wenn du dir diesen Hunger erhältst, und den Widerständen dich nicht aus der Bahn werfen lässt, sondern wirklich dranbleibst. Das ist mein Glaube. Ich glaube, dass ich Jesus so begegnen werde. Und jetzt kommt's. Ich glaube, dass diese Begegnung mich total verändern wird. Und ich glaube, in einem Punkt wird sie mich verändern. Ja, ihr habt eine meiner Herausforderungen gerade gehört. Eben waren wir schon ganz entspannt, meine Familie weiß das noch gar nicht. Wir kriegen eine neue Bleibe, wir wissen endlich, wo wir hinkommen und wie es weitergeht. Und auf einmal ist ein Stück Zukunft, hat sich wieder in Luft aufgelöst. Aber ich glaube, dass es diesen lebendigen Gott gibt. Und ich glaube, wenn ich ihm begegnet schon wäre, dann hätte ich erst recht keinen Zweifel daran, dass er dieses Bagatellproblem lösen wird. Und dass ich jetzt schon, und das ist das, was ich so im Kopf habe, ich hoffe, es gelingt mir richtig rüberzubringen, dass du jetzt schon so lebst, als wenn du ihm schon begegnet bist. Und du genau weißt, dass der lebendige Gott, dass für den nichts unmöglich ist, wenn es nämlich nicht unmöglich ist, für ihn dir jetzt wieder zu erscheinen und dir zu begegnen, dann sind alle anderen Herausforderungen und Probleme, die du in deinem Leben hast, ein Klacks. Habe ich es einigermaßen verständlich rübergebracht? Wer wünscht sich das auch? Ich lade euch ein, dass ihr aufsteht und ich möchte beten. Jesus, du bist auferstanden, wahrhaftig auferstanden und du bist ein lebendiger Gott. Und du hast nicht nur die Hände gesehen, die sich gerade erhoben haben, sondern auch die Herzen. Und in mich hast du ein Feuer reingelegt, einen Wunsch, wirklich dir so zu begegnen, wie es wir in deinem Wort lesen. Und wie ich höre, auch aus unserer eigenen Geschichte als Kirche, wie du Menschen schon begegnet bist. Und ich danke dir dafür, dass du in so vielen von uns heute diesen Hunger und diesen Durst nach dir entfacht hast, neu, wenn er nicht schon da war. Und hilf uns, dass er lebendig bleibt, dass wir auf dieser Leiter, wie dieses Bild, was Ellen White gesehen hat, damals hieß sie noch Ellen Hammond, dass wir draufbleiben, dass wir den Blick auf dich gerichtet halten. Und das Schöne ist, so verstehe ich es, auch aus deinem Wort heraus, wenn wir einmal dran geblieben sind und dich auf so eine überwältigende Art und Weise geschaut und berührt und gespürt haben, dann ist der Weg dorthin ganz leicht. Und ich glaube, wenn wir so heraus mit dir, aus dieser Begegnung heraus mit dir leben, dann ist es keine Frage mehr, dass Menschen wirklich angesprochen werden und nicht nur zu diesem Ort hinherkommen, sondern dass viele neue Orte entstehen, an denen dein Licht leuchtet. Weil wir denn nicht nur aus der Theorie schöne Geschichten erzählen, sondern wir erzählen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Danke, Jesus. Amen.